Was auch immer ein Unternehmen oder eine Behörde machen möchte im Kontext von Digitalisierung, das haben wir alles in unserem Portfolio sehr, sehr breit, aber immer mit dem Ziel und dem Zweck, Nutzen für unsere Kunden zu erzeugen.
ITCS, Pizza Time Podcast. Cheesy questions and juicy answers for the tech community.
Hi und herzlich willkommen zurück zum ITCS Pizza Time Tech Podcast. Ich bin hier mit Frank Jakobsen, er ist Leiter des Bereichs Public Sector und Healthcare bei Capgemini in Deutschland. Ihr seid bei uns irgendwie immer Aussteller, ihr seid immer dabei, deswegen, ich kenne euch schon so lange, aber ich habe noch nie wirklich mit euch direkt geredet, was ihr denn alles so macht. Deswegen freue ich mich schon sehr, heute Dinge darüber herauszufinden. Willst du mal ein bisschen was über dich erzählen? Wer bist du so? Was machst du so?
Ja, hallo erstmal. Ja, ich bin Frank Jakobsen, schon etwas über 50 Jahre alt, irgendwie 30 Jahre in der IT-Industrie und jetzt 18 Jahre schon bei Capgemini. Heute leite ich für Capgemini den Public Sector und den Bereich Healthcare, also das, wo auch Krankenkassen dazugehören und das Gesundheitsministerium. Ja, ich habe Informatik studiert vor vielen, vielen Jahren an der Bundeswehr-Universität in München. Also ich habe die ersten 13 Jahre meiner beruflichen Laufbahn tatsächlich in der deutschen Luftwaffe verbracht. War zwar Offizier, aber eigentlich war ich Softwareingenieur die ganze Zeit. Software geschrieben für militärische Kampfflugzeuge, die auch heute noch fliegen, sogar mit meiner Software drin. Finde ich cool.
Das ist schon cool, ja.
Ja, und nach den 13 Jahren, nachdem meine Zeit als Zeitsoldat dann zu Ende war, bin ich tatsächlich direkt zu meiner Firma Software Design and Management gewechselt, die damals schon zu Capgemini gehörte. Ja, und heute immer noch in der gleichen Firma, 18 Jahre später, aber nicht mehr in der gleichen Rolle.
Das stelle ich mir unglaublich spannend vor. Es ist immer, wenn ich von Leuten höre, dass sie schon so lange in der IT auch sind und die IT, die sich ja wirklich gefühlt im Minutentakt verändert, das ist wahrscheinlich sehr, sehr spannend, da auch diese ganzen Entwicklungen mitzusehen. Aber bevor wir genauer darauf eingehen, erstmal die absolut wichtigste Frage dieses Podcasts und zwar, was ist denn deine Lieblingspizza?
Ja, das ist ganz klassisch, Pizza Hawaii, weil ich total gern Ananas mag. Die hat eigentlich nichts auf einer Pizza zu suchen, aber ich mag die Kombination.
Ganz klassisch Pizza Hawaii ist ein Zitat, das wahrscheinlich nicht jeder so unterschreiben würde. Aber ich liebe Ananas auch sehr. Ich habe sie aber noch nie auf einer Pizza probiert, tatsächlich. Das muss ich irgendwann noch machen. Du hast ja gerade schon so ein bisschen erzählt, was du alles davor gemacht hast, beziehungsweise was so dein Weg war. Aber wie genau bist du dann zu Capgemini gekommen und war das auch so schon immer dein Ziel, die Jobbeschreibung, die du dann damals hattest? Oder hat sich das alles irgendwie entwickelt?
Na, dass ich das mache, was ich, sagen wir mal, die ersten 10 Jahre bei Capgemini gemacht habe, das war schon das Ziel. Also der Bewerbungsprozess, das war damals sehr, sehr kurios. Ich war ja 13 Jahre in der Bundeswehr, in der Rüstungsindustrie. Und ich hatte tatsächlich eine ganze Menge Angebote aus der Rüstungsindustrie, um dort einfach zu bleiben als Projektleiter für eine Drohne oder was auch immer. Da gab es verschiedenste Unternehmen, die mich gerne haben wollten. Aber ich wollte unbedingt raus aus der Rüstungsindustrie. Und also habe ich mir ein Unternehmen gesucht, das stark war damals in der Automobilindustrie, weil ich dachte, das ist die nächste verwandte Industrie, wo man sozusagen mit meinem Know-how was anfangen kann. Und das hat dann am Ende auch geklappt, dass ich dann zu Capgemini gekommen bin. Spannend war, warum ich zu Capgemini gegangen bin und warum ich mich da beworben habe. Ich habe die Firma SD&M über die Bundeswehr überhaupt nicht gekannt, weil die auch gar nichts für das Militär und die Bundeswehr gemacht hat damals. Die hatte aber so eine tolle Homepage, wo irgendwie Seven Values, die 7 Werte des Unternehmens drauf standen. Und die haben mich so angesprochen, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, also wie die mit ihren Mitarbeitern umgeht, dass ich gedacht habe, boah, da will ich unbedingt hin. Und dann habe ich tatsächlich auch viele unterschriftsreife andere Angebote abgelehnt, bis ich es geschafft hatte, Capgemini von mir zu überzeugen. Das war nämlich gar nicht so einfach, war damals der erste Offizier, der bei der Firma eingestellt wurde.
Wow. Also ich finde es auch voll schön, es ist was, wo ich auch Teil davon bin, also die gleiche Meinung habe, dass ich sage, ich finde die Werte oder auch die Art, wie ich im Unternehmen behandelt werde oder wie sehr ich selbst sein darf oder. Also diese ganzen Geschichten sind für mich wesentlich wichtiger als dann vielleicht mehr Geld oder höhere Prestige, wie auch immer man das nennen möchte. Also da bin ich auf jeden Fall voll bei dir. Wie gesagt, ihr seid bei uns ja schon lange Aussteller, aber willst du mal genauer erzählen, was macht Capgemini eigentlich alles so schön? Und wieso haben sie den Namen von meinem Sternzeichen?
Ah, das ist ja lustig. Ja, also das ist übrigens eine Frage, die wahrscheinlich jeder Mitarbeiter von Capgemini schon 500 Mal in seinem Leben gehört hat. Was macht ihr eigentlich? Weil wir insbesondere in Deutschland auf der Straße wenig bekannt sind. Also bei den Menschen, die jetzt nicht in der IT-Industrie arbeiten. In Frankreich ist das anders, weil wir sind ja in Frankreich an der Börse notiert. Also wir sind sowas vielleicht wie das Siemens von Frankreich, da kennt uns jeder. So, aber was macht Capgemini eigentlich? Wir sind so ein globaler Business- und Technologietransformationspartner, so nennen wir das selber. Es klingt ziemlich abstrakt, aber faktisch heißt das, was auch immer ein Unternehmen oder eine Behörde machen möchte, im Kontext einer Veränderung ihrer Geschäftsprozesse oder auch im Kontext von Digitalisierung, wir können von der ganz frühen strategischen Beratung über die Herstellung der Anforderungen an die Software und an die Lösung, über die Herstellung der Lösung selber. Also wir haben sehr, sehr viele Softwareingenieure, die auch tatsächlich Software erstellen. Das habe ich auch die meiste Zeit bei Capgemini machen dürfen oder verantworten dürfen. Bis hin zum Betrieb auf Infrastrukturen und jetzt seit neuesten in den letzten Jahren hinzugekommen auch noch einen großen Pool von Mitarbeitern, die Ingenieurdienstleistungen machen. Also die so Cockpits von Fahrzeugen bauen, Türen von Flugzeugen und sowas in der Art. Also das haben wir alles in unserem Portfolio sehr, sehr breit, aber immer mit dem Ziel und dem Zweck, sozusagen Business-Nutzen für unsere Kunden zu erzeugen. Und wir sind häufig so nah an den Kunden dran, dass das, was wir für die Kunden tun, immer unter dem Namen des Kunden in den Markt geht, niemals unter unserem Namen. Und genau deswegen kennt man uns nicht. Aber ich sage immer gerne, fast jeder Mensch, der mich so auf der Straße anspricht, ich sage immer, ich würde wetten, sie oder du, hast heute schon Software von Capgemini benutzt. Und ich habe eigentlich fast immer recht.
Das finde ich auch super spannend. Es gibt ja einige Unternehmen, die so ein bisschen Secret arbeiten gefühlt, obwohl sie gar nicht Secret sind, aber man kriegt sie einfach so nicht wirklich mit. Und für dich ist es natürlich dann auch immer schön zu wissen, haha, da stecken wir hinter. Das sind wir.
Ja, genau, so ist das.
In deiner jetzigen Position, was machst du denn da alles so? Und natürlich auch Public Sector ist ein sehr, sehr interessantes Thema und ein Thema, das tatsächlich wirklich uns alle auch betrifft. Was genau machst du da und was sind so deine täglichen Aufgaben?
Ja, also erstmal innerhalb der Capgemini habe ich formal die Verantwortung für das gesamte Geschäft mit der öffentlichen Hand. Mhm. Und wir sind in der öffentlichen Hand schon durchaus ein veritabler Player im Markt. Das, was ich gerade eben beschrieben habe, was die Capgemini macht, das mache ich mit meinem Team für alle Behörden in Deutschland. Also wir helfen Behörden, insbesondere bei der Digitalisierung der Verwaltung. Da wissen wir alle, da ist noch viel Weg zu gehen. Das ist irgendwie noch nicht geschafft.
Luft nach oben.
Das weiß die Verwaltung auch. Da wird auch intensiv dran gearbeitet. Da sind auch sehr viele schlaue Menschen auch auf der Kundenseite dran am Arbeiten. Wir sind aber ein sehr komplexer und vor allen Dingen auch föderal organisierter Staat, der diese Komplexität über Bundesebene, Landesebene, Kommunalebene teilweise nicht einfach macht in der Umsetzung. Und wir sind mit unseren Teams von der Bundesebene bis zur Kommune in vielen, vielen Bundesländern, in Bundesministerien und auch in vielen relevanten Behörden als Dienstleister unterwegs. Da gilt das Gleiche, wenn der Staat irgendwie große Programme an den Start bringt, dann steckt da auch manchmal oder auch oft Capgemini dahinter und niemand weiß das.
Na, außer ihr.
Und ja, wir wissen das. Und
die Leute, die den Podcast jetzt hören, wissen es auch.
Ja, das stimmt und wir sind auch sehr, sehr stolz drauf.
Das glaube ich. Du hast ein Thema, für das du ziemlich brennst, beziehungsweise wahrscheinlich mehrere Themen, für die du sehr brennst. Aber besonders ein Thema, über das wir jetzt gerne sprechen möchten, ist Agentic AI. Und was ist das denn überhaupt? Was versteht man darunter und wie setzt ihr das ein?
Ja, das ist jetzt eine Frage, die wahrscheinlich in Tiefe und Breite mehrere Stunden füllen würde. Also fange ich mal an, den Begriff abzugrenzen. Also weil seit ChatGPT in die Welt gekommen ist, ist ja die ganze Welt heiß auf AI. Mhm. Und alle arbeiten mit den Large Language Models und alle haben irgendwie dann nach kurzer Zeit festgestellt, naja, so manchmal fantasieren die auch so ein bisschen und erzählen Unfug. Und trotzdem ist hinter dieser Technologie, haben alle sofort erkannt, wow, da steckt was dahinter, das kann Industrien verändern. Das kann auch die Art, wie Behörden arbeiten, verändern. So, und diese Phase der Large Language Models, wie wir die nennen, die hinter ChatGPT stecken, über die sind wir inzwischen hinweg und jetzt sind wir inzwischen in der Phase von Agentic AI angekommen. Und da wird es jetzt richtig spannend, weil Agentic AI gegenüber normaler AI mit Large Language Models eben ein paar Vorteile mit sich bringt. Die können so autonom agieren, die sind zielorientiert, adaptiv, kontextsensitiv. Die verfügen auch über Wissensspeicher, solche AI-Agents. Die können sich also Dinge merken. Und denen kann man zum Beispiel auch sagen, das kann man bei einem normalen ChatGPT nicht, jetzt denk da mal richtig lang drüber nach, über deine Lösung, bis du eine Antwort gibst. Wenn man so einem Computer sagt, denk mal eine Minute lang nach, und wir wissen, was so ein Computer in Zeit beantworten kann, dann wird die Antwort tatsächlich auch viel, viel besser. Naja, und die können dann komplexe Aufgaben lösen. Und man kann ähnlich, wenn man das jetzt mal in die Softwareindustrie übersetzt, man kann dann Agenten bauen, die ähnlich funktionieren wie die Rollen in Softwareentwicklungsteams zum Beispiel. Hat man einen Projektleiteragenten, einen Software-Codier-Agenten oder einen Entwickler-Agenten, einen Tester-Agenten. Und mit solchen Sachen haben wir schon sehr, sehr früh angefangen zu arbeiten bei uns, auch im öffentlichen Sektor und mit dem öffentlichen Sektor. Und das Potenzial ist sehr, sehr groß.
Das glaube ich. Also vor allem dieses Kontextsensitive, das nicht einfach nur eine Antwort auf eine Frage, sondern eine Antwort auf eine Frage mit Wissen dahinter, mit Knowledge dahinter, mit Sachen, die sich das System gemerkt hat und dass es dann eben darauf eine sehr viel fundiertere und bessere Antwort wahrscheinlich gibt oder auch eine bessere Lösung findet. Das ist, klingt super spannend und viele Leute hier, die hier zuhören, ich glaube, jeder von uns wahrscheinlich hat schon mal mit ChatGPT gearbeitet. Kannst du vielleicht so ein paar Beispiele geben, wie sich die genau unterscheiden, dass sich die Leute vorstellen können, was ist denn jetzt wirklich der Unterschied von meinem ChatGPT, das ich regelmäßig benutze, zu den Möglichkeiten vielleicht auch, die es mit Agentic AI geben könnte?
Ja, da muss man jetzt zwei Ebenen auseinanderhalten, was die Möglichkeiten angeht. Oder vielleicht sind es sogar drei. Das eine ist, ich gehe davon aus, dass in 10, 20 Jahren jeder von uns, so wie wenn er heute rechnet, einen Taschenrechner zur Hand nimmt, jeder von uns, egal in welchem Beruf, so einen persönlichen Agent haben wird, der ihm an der Seite steht, der ihm hilft, einfach besser, schneller, effizienter, vielleicht auch kreativer, wissender zu sein. Also das wird ganz normal sein, dass jeder von uns so einen Personal Companion Agent mit sich mitführt. Vielleicht auch noch einen zweiten fürs Privatleben und einen für den Beruf oder sowas in der Art. Das ist immer rollenbasiert. Und dann bilden sich so Agenten-Ökosysteme, je nach dem Anwendungsfeld. Also jetzt sagen wir mal, in der Behörde ist das ein großer Unterschied, ob ich jetzt versuche, einen Verwaltungsprozess, der heute immer noch manchmal mit Akten hin- und herschieben gemacht wird, aber mehr und mehr digitalisiert ist, wenn man den mit Hilfe von Agenten ganz neu denkt, dann kommen da wirklich krass neue Anwendungsszenarien raus. Also mal so gesprochen, ins Unreine, der Gesetzgeber verabschiedet ein Gesetz über eine neue Sozialleistung und früher sind dann Softwareingenieure und Business-Analysten hingegangen und haben das in IT-Spezifikationen übersetzt, haben dann ein System gebaut und naja, ein Jahr später oder so hat der Staat dann die Lösung in Betrieb nehmen können und das irgendwie auszahlen können. Und heute ist es ganz anders denkbar. Es ist denkbar, dass Sachbearbeiter in einer Behörde von Agenten unterstützt werden, die eben direkt das Gesetz lesen können, die direkt beispielsweise auch alle Urteile, die dann dazu gefällt werden, von Gesetzen lesen können und die dem Sachbearbeiter eine Menge händische Arbeit, wie zum Beispiel, ist der Antrag vollständig, sind da alle Dokumente und so. Das kann der dem alles abnehmen und dann kann er ihm auch mit seinem Wissen einen Vorschlag machen und kann dann, und das ist ganz wichtig, das muss immer erklärbar bleiben, es muss auch ethisch korrekt sein und darf nicht diskriminieren und solche Sachen, das ist alles total wichtig. Also die sogenannten Guardrails, in denen eine Agentic AI sich bewegt, kann er ihm sozusagen sagen, guck mal, das ist das, was ich denke, was der Bescheid an den Bürger sein sollte. Und im Übrigen kann dann der Sachbearbeiter sagen, ja, warum hast du denn das da gemacht? Dann wird er ihm das erklären. Und dann wird der Sachbearbeiter vielleicht sagen, nein, da hast du jetzt aber irgendwie den Ermessensspielraum des Menschen überstrapaziert. So geht das nicht, das müssen wir anders machen. Dann wird er daraus lernen und das nächste Mal anders vorschlagen. Ja, und der Sachbearbeiter bekommt auf diese Art und Weise in einem Verwaltungsprozess die Zeit, sich auf das zu konzentrieren, wofür er wirklich gebraucht wird. Nämlich beispielsweise eben Menschlichkeit und das, was man Ermessensspielraum in Gesetzen nennt, das Eingehen auf den individuellen Fall des Bürgers, dass er das sozusagen machen kann, während die ganze administrative, langweilige, die er vielleicht auch selber gar nicht mag, Arbeit im Hintergrund von Agenten erledigt werden. Das ist sozusagen in den Kernprozessen eines Kunden von uns. Jetzt bei mir Verwaltung. Kann man sich analog für eine Automobilindustrie beim Herstellen von Autos, in der Pharmaindustrie, beim Herstellen von Medikamenten, sehen wir heute schon, drastische Entwicklungen, also das heißt die Vorschläge für Medizin und so, die werden drastisch beschleunigt, Forschung. Da gibt es ganz, ganz viele sehr, sehr positive Anwendungsfälle. So, und dann gibt es noch, und das ist die dritte Dimension, und das ist das, wo jetzt unser Unternehmen stark dran arbeitet, wir sind ein Hersteller von Software. So, und Software-Code ist eine Sprache, sogar eine formale Sprache. Das macht es extrem gut nutzbar für Large Language Models und Agentic AI. Und da haben wir tatsächlich auch schon Fälle, über die wir sogar schon öffentlich reden dürfen. Also bei der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung haben wir ein Team von Softwareagenten gebaut und haben dann zusammen mit der Gesetzlichen Unfallversicherung Legacy Code, also veraltete Applikationen modernisiert und haben dann tatsächlich, dass dann ein Agent hat die Arbeit verteilt, der nächste Agent hat kodiert, dann hat der Fehler gemacht. Dann hat der Tester-Agent die Fehler gefunden, dann hat er die dem Codierer zurückgegeben und am Ende gibt es einen DevOps-Engineer, der die Software dann regelmäßig baut und dann wird geguckt. Und am Ende hatten wir tatsächlich mit 3 Menschen und 5 Agenten in so einem Mensch-Agenten-Zusammenspiel die Aufgabe in deutlich kürzerer Zeit und vielleicht sogar besserer Qualität erledigt, als wenn diese stereotype Arbeit, weil die ist ziemlich langweilig, mag eigentlich keiner so gerne, als wenn diese stereotype Arbeit nur von Menschen gemacht worden wäre. Ja, und der Kunde ist ganz zufrieden und dieser Ansatz, und das ist spannend, der bei der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung im deutschen Public-Sektor erfunden wird, wird inzwischen global von der Capgemini eingesetzt.
Cool.
Ja.
Also, ich finde es generell, wenn ich so über das Ganze nachdenke, damals an meinen Informatikunterricht in der Schule, wenn man dann einen HTML-Code, was ja jetzt wirklich nicht das Schwierigste auf der Welt ist, aber den geschrieben hat und man dann gemerkt hat, diese Website funktioniert einfach nicht und ich weiß nicht, wo der Fehler ist.
Ah,
und dann ist
herrlich.
jede Linie, also jede einzelne Zeile durchschauen, ob man da irgendwo vielleicht eine kleine Klammer vergessen hat oder sowas. Das sind natürlich so Sachen, die kosten extrem viel Zeit und die kosten auch super viel Gehirnenergie einfach. Und wenn man dann sagen kann, hey, kannst du mir einfach kurz sagen, wo der Fehler ist, bitte. Und man kriegt sofort die Antwort, das ist natürlich super hilfreich und auch eben am Ende wirklich, glaube ich, auch ein Schutz für die Menschen, die daran arbeiten, dass sie eben nicht ihre ganze Kapazität auf so viel kleine Arbeiten oder auf so viel repetitive Arbeiten aufteilen müssen, sondern dann eben wirklich für die Arbeiten, die sie vielleicht auch wirklich machen wollen, die ihnen Spaß machen und wo drin sie auch aufblühen können.
Also das geht ja sogar noch viel, viel weiter. Also das Checken von selbstgeschriebenem Code kann man machen, aber du kannst doch einem Agententeam auch heute sagen,
schreib mal.
Ja, ich hätte gerne eine Anwendung, die, sagen wir mal, Jatze auf den Computer bringt und dann fragt er zurück, okay, wie viele Spieler und so weiter und so fort und am Ende baut er dir die ganzen Webseiten und du hast eine Jatze-App. Also das ist schon fancy, weil er die Regeln von Jatze aus dem Internet sich holt und kennt, weil er das anwendet, übersetzt und dann in Code übersetzt. Das ist natürlich ein vergleichsweise einfacher Anwendungsfall, weil da braucht man eigentlich gar keine Agenten. Das kann auch schon ein Large Language Model, weil der muss da nicht viel lange drüber nachdenken. Aber immer wenn das Ergebnis sozusagen noch nicht klar ist vorher und nicht deterministisch ist, genauso wie bei Menschen, wenn Menschen arbeiten, dann weiß man auch nicht, was da am Ende rauskommt. Wir gucken auf eine Spezifikation und versuchen, das Ziel zu erreichen. Das tun Agenten und immer dann braucht man Agentic AI. Wenn es also mehr ist als nur einfache Automatisierung, die kann man auch mit RPA und anderen Technologien, also damit Agenten draufzugehen, das wäre Overkill.
Ja. Da einfach auch so ein paar Ideen zu sammeln, die man vielleicht sonst. Es ist einfach noch eine weitere Person im Raum, die ein paar Ideen hat und die aber halt schneller durchspielt, als man selbst es kann.
Ja. Ja, genau das sagen wir unseren Mitarbeitern auch. Betrachtet den Agenten nicht als eine Bedrohung, die euch die Arbeit wegnimmt, weil darum geht es nicht, sondern betrachtet ihn als ein weiteres Teammitglied und ihr seid einfach entlastet von den Dingen, die euch eh keinen Spaß machen. Und kümmert euch um das, wo ihr Lust zu habt.
Ja.
Das Berufsbild verändert sich auch von den Rollen dadurch. Also Softwareingenieure, so wie als ich Informatik studiert habe und dann angefangen habe mit dem Beruf vor 30, 35, 40 Jahren. Wenn heute jemand von der Hochschule kommt, der wird anders arbeiten.
Mhm.
Der wird eher ein Steuerer von Agenten, muss trotzdem verstanden haben, wie das funktioniert und was er tut und braucht die Grundlagen der Informatik. Das wird nicht ohne gehen, da bin ich ganz sicher. Aber das Studium wird sich auch schon ändern. Das wird sehr viel mehr Organisationstalent gebraucht für einen Softwareingenieur zukünftig.
Ich habe generell das Gefühl, dass sich das Informatikstudium ja wirklich, also momentan, es kann ja eigentlich sich gar nicht so schnell anpassen, wie die Veränderungen in der Welt passieren. Das heißt, wahrscheinlich kommen viele Leute gerade frisch aus der Uni und sind eigentlich schon veraltet in ihrem Wissen, was wirklich sehr, sehr spannend, aber natürlich auch irgendwo schwierig ist, weil man hat nicht diese festgelegten Rahmenbedingungen, das ist das, was wir lernen und Punkt, sondern das ändert sich ja wirklich also die ganze Zeit.
Ja, das stimmt. Das war noch nie so rasant. Also die Entwicklungszyklen, die jetzt mit AI, Agentic AI und dann vielleicht auch zukünftig Physical AI kommen, die sind so kurz wie noch nie. Das Einzige, was wirklich das Gemeinsame bleibt, man muss eigentlich lernen, kontinuierlich neu zu lernen. Das ist das, was der Mensch lernen muss an Hochschulen. Es geht nicht mehr primär um Wissensvermittlung und Curriculum. Das ist schon drastisch und das ist genau das, was uns auch glauben lässt, dass diese Technologie anders ist als alle anderen Technologiesprünge, die wir in den letzten 10, 15 Jahren haben. Sie hat so den, eher so den Charakter, wie die industrielle Revolution hatte, als die Dampfmaschinen erfunden wurden. Jetzt ist diese Technologie im Raum, die wird nicht mehr verschwinden und man kann als Mensch, insbesondere als junger Mensch, wenn man jetzt vor dem Berufsleben steht, gibt es eigentlich keine andere Option, als zu sagen, embrace it heavily. Beschäftige dich damit, setz dich damit auseinander. Das wird nicht mehr weggehen.
Ja, das ist genauso wie das Internet. Auch kein Neuland mehr. Du hast ja gerade den Ausdruck Physical AI reingeworfen.
Ja.
Was ist das denn jetzt?
Ja, das ist ein echt krasser Schritt, bei dem wir noch nicht sind, aber der kommen wird. Da wird gerade dran geforscht. Jetzt stellt man sich vor, wir haben gelernt, die LLMs, die können ja ganz hervorragend Text verarbeiten, in Masse lesen und auch schreiben. Das können die wirklich gut in allen Sprachen und so weiter und so fort. So, jetzt haben wir ihnen durch die Agenten das Denken, Erinnern, Abwägen, Miteinander interagieren beigebracht. So, und jetzt ist die Forschung gerade dabei, den Agenten und den Large Language Models die Welt der Physik beizubringen, also die Naturgesetze. Also, dass wenn man etwas loslässt, dass es runterfällt. Wenn man wirft, dass das eine Parabel ist und wie weit man ungefähr wirft und dass man 45 Grad abwerfen muss, wenn man besonders weit werfen will. Also alles das, was wir so in der Physik in der Schule gelernt haben, in der Biologie, in Chemie, also alles, was die Naturwissenschaften an Wissen hat, das bringt man gerade den Large Language Models bei, darauf spezialisiert. Und wenn die das können, dann schaffen wir den nächsten Schritt, den wir jetzt auch schon den ersten Prototyp sehen, in Richtung von Humanoids, also Robotern, die in der Lage sind, komplexe Aufgaben zu erledigen. Und zwar dabei auch nachdenkend. Also eben nicht ein Automatisierungsroboter, wenn er heute Karosserien von Fahrzeugen schweißt in der Fabrik, der tut immer das Gleiche, sondern Roboter, die in der Lage sind, auf sich verändernde Ereignisse eine passende Antwort zu finden und dann zusammen mit Menschen in Fertigung zum Beispiel zu arbeiten, wird die Art, wie produziert werden wird, drastisch verändern und man wird Menschen vielleicht von besonders körperlich anstrengender Arbeit oder auch von besonders gefährlicher Arbeit entlasten können und die im Zusammenspiel von auch Mensch und Maschine gemeinsam Arbeiten erledigen lassen können. Das wird kommen. Ist noch nicht ganz so weit, aber das kommt.
Das ist wirklich echt eine zweite industrielle Revolution. Also das ist was, was in 100 Jahren oder schon eigentlich in 50 Jahren wahrscheinlich in den Geschichtsbüchern irgendwie behandelt werden wird in irgendeiner Form. Du hast schon einiges an den Vorteilen und an den Dingen erzählt, die sich dann eben auch im Public Sektor dadurch bessern oder ändern können. Dieser ganze Digitalisierungsstau ist ja was, was wir alle, was glaube ich auch einige Leute, gerade die interessiert an dem Thema sind, an dem Thema Digitalisierung, ein bisschen frustriert. Denkst du, dass es sein könnte, dass das sich dadurch vielleicht auch schneller entwickelt oder besser entwickelt und generell, wie sich so die Arbeit in den Behörden entwickeln kann, auch für vielleicht Menschen, die dann eben die Behörde besuchen, nicht nur für die Menschen, die dort arbeiten, sondern eben auch für mich, wenn ich jetzt einen Pass mir ausstellen lassen möchte, was da vielleicht dann noch für Änderungen auch auf mich positiverweise hinzukommen können.
Der Denkwelt sind da ja keine Grenzen gesetzt. Also vielleicht erstmal vorweg, vor welcher Herausforderung steht eigentlich die öffentliche Verwaltung in Deutschland? Die steht nämlich vor so einem doppelten Problem. Und man kann das immer ganz gut an der deutschen Rentenversicherung erklären. Das ist die Double Demographical Challenge, wie wir das nennen im Fachjargon des öffentlichen Sektors. Einerseits, die eigenen Mitarbeiter werden immer älter. Und die großen Verrentungswellen der Babyboomer-Jahre, die liegen noch vor uns. Also man kann das bereits jetzt ausrechnen, dass die Anzahl der verfügbaren Mitarbeiter in der öffentlichen Verwaltung so drastisch schrumpfen wird, dass es sehr schwer scheint, im klassischen Modell die aufzufüllen. So, jetzt hatten wir lange Jahre eine tatsächlich voll boomende Wirtschaft und kaum noch Arbeitslosigkeit. Da war es besonders schwer. Jetzt, wo es der Wirtschaft ein bisschen schlechter geht, haben die Behörden wieder ein bisschen bessere Chancen, sozusagen auch echtes Personal zu bekommen. Aber das wird diese Lücke nicht schließen können oder kaum schließen können. So, und jetzt kommt bei der deutschen Rentenversicherung, mit jedem, der irgendwo in Rente geht, steigt auch noch die Anzahl der Kunden. Also die Anzahl der Fälle, die bearbeitet werden muss, steigt auch noch drastisch. Das Thema alternde Gesellschaft und weniger Arbeitskräfte, das war schon viele Jahre eine der Hauptherausforderungen und der strategischen Fragestellungen. Wie kann man dem Herr werden? So. Und jetzt wird wie aus dem Nichts auf einmal eine Technologie verfügbar, die, wenn man sie hätte erfinden können, hätte man die wahrscheinlich für den Public Sector erfinden müssen. Weil diese Technologie ist Text, Text und nochmal Text. Alles, was die öffentliche Verwaltung macht, basiert auf Texten. Gesetze, Verordnungen, Urteile, Arbeitsanweisungen, alles Text. Und alles, was die öffentliche Verwaltung, wenn sie denn gearbeitet hat, wieder rausgibt, ist Text. Text auf einem Personalausweis, Text auf einem Einkommensteuerbescheid, Text, 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 nothing else. Behörden sollen nicht kreativ sein. Wir wünschen uns alle, dass Behörden genau ihren Job machen, nämlich wenn die einen Antrag von uns bekommen, dass sie ihn möglichst schnell bescheiden, wie man in der Behördensprache sagt. Das ist das, was wir uns wünschen. Und idealerweise wünschen wir uns, dass wir dafür unsere Daten nur einmal eingeben müssen. Da arbeitet der Staat schon lange mit der Registermodernisierung dran. Völlig unabhängig von Agentic AI oder AI, aber mit Agenten jetzt im Hintergrund, die dann auch noch Systeme orchestrieren können, scheint der Weg vorhersehbar, dass wir viel weniger in die Behörde laufen müssen, weil wir viel mehr online machen können, dass wenn wir mit der Behörde kommunizieren, dass wir dann vielleicht im ersten Schritt mit Agenten kommunizieren, die uns sagen, was für Dokumente wir einreichen müssen und die dahin schicken müssen, dann scannen wir die vielleicht nur einmal ein und dann sind die auch ein Leben lang dort verfügbar, weil der Staat sie ja schon einmal hat. Dann müssen wir natürlich noch einwilligen in die Nutzung und den Datenschutz beachten und das ist alles total wichtig. Also deswegen geht das auch nicht jetzt von null auf nix, sondern da ist eine Menge drumherum zu bedenken. Wir müssen natürlich auch dafür sorgen, dass das richtig ist, weil niemand würde akzeptieren, dass eine Behörde jetzt auf einmal falsche Bescheide rausgibt. Ja. Nur weil da jetzt Agenten mitarbeiten, deswegen ist und bleibt der Mensch immer der, der am Ende entscheiden wird. Die AI wird unterstützen. Der Mensch wird entscheiden. Das muss so sein. Ansonsten würde das Vertrauen in die Zuverlässigkeit des Staates vollends erodieren. Ja, und es ist eine große Chance. Und das sehen auch viele der Kunden, mit denen ich spreche, auch auf Entscheiderebene. Die sehen das auch so. Die sagen, das ist für uns eine totale Chance, diesen großen Digitalisierungsstau schneller und besser für die Bürger und damit auch wieder vertrauensschaffend in den Staat, weil das brauchen wir ganz dringend, dass wir wieder Vertrauen in den Staat aufbauen, dass die Technologie dabei helfen kann.
Es gibt aber auch, glaube ich, einige Leute, die gerade Technologie gar nicht so vertrauen. Das ist doch natürlich auch ein zweischneidiges Schwert dann am Ende. Was denkst du, kann man machen oder was sind so die Vorbeugungen, die getroffen werden und auch getroffen werden müssen, damit die Bürger und Bürgerinnen am Ende eben auch der Technik und in dem Fall dann auch der KI das Vertrauen mit den eigenen Daten, mit den eigenen Informationen schenken und sagen, okay, ja, da bin ich voll dabei und Hauptsache, ich kriege meinen Bescheid nicht in 5 Monaten, sondern vielleicht in 5 Wochen.
Ja, also diese Frage von Vertrauen, die fängt immer bei Transparenz an. Alles, was Menschen nicht verstehen, was hinter einer Fassade passiert, wo sie nicht reingucken können, schürt erstmal Ängste.
Ja.
Das ist so. Deswegen Transparenz ist alles. Transparenz vom Gesetzgebungsprozess in Richtung der Verwaltungsanordnung und auch Transparenz in die Entscheidungsprozesse. Bürger müssen sozusagen fragen können, wie ist denn jetzt diese Entscheidung entstanden? So, und deswegen am Ende wird dann Sachbearbeiter draufstehen, der am Ende geguckt hat. Das ist wirklich ganz wichtig. Also, dass am Ende ein Mensch entschieden hat, das ist, glaube ich, ein Kernelement, da kommen wir nicht drum rum. So, dass sich der Mensch dabei helfen lässt, auch in einer Behörde schneller zu arbeiten, ich glaube, da braucht man nicht viele Menschen von überzeugen, dass das sinnvoll ist. Sofern dann klar ist, wie er sich helfen lässt. Wo sind die Daten gespeichert? Sind die Daten, da ist die deutsche Verwaltung ja gerade ganz, ganz stark dran, sozusagen den Begriff der souveränen Speicherung von Daten in sicheren Cloud-Umgebungen in Deutschland, gegebenenfalls sogar für Polizeidaten und Verteidigungsdaten auch von Deutschen administriert oder zumindest von Europäern administriert, dass die Daten jetzt nicht irgendwo in die USA abfließen, unkontrolliert und so. Da ist ja gerade ganz, ganz viel Sorge. Und das kann man aber alles lösen durch geeignete Infrastrukturen, durch geeignete Technik. Und die Agenten, die arbeiten immer auf Daten. Ohne Daten können die Agenten nichts. So, das heißt, wenn wir die Daten verfügbar machen und zentralisierter verfügbar machen, dann muss das natürlich immer im Einklang mit den Datenschutzgesetzen passieren. Immer in Einklang mit anderen Gesetzen zu föderalen Zuständigkeiten und so weiter und so fort. Und der Bürger braucht Transparenz auf die Frage, wo werden seine Daten verwendet? Hat er eingewilligt in die Verwendung? Das kann man alles tun. Das macht es jetzt alles ein bisschen langsamer als vielleicht in anderen Ländern, zum Beispiel in den USA. Da wird das vielleicht einfach gemacht, weil man diesen Gesetzesrahmen nicht hat. Aber ich glaube, wir Europäer tun gut dran, uns darüber zu freuen, dass wir einen wertebasierten Rechtsrahmen haben und dass sich an den auch alle halten. Das macht uns vielleicht mal langsamer manchmal, aber transparent, nachvollziehbar und auch zuverlässig in der Art, wie wir Verwaltung erleben. Und daran soll sich natürlich mit Agenten jetzt nichts ändern. Aber Agenten können einfach helfen an der Stelle. Und technisch ist das durchaus möglich, Agenten auf Daten einzuschränken, Agenten auch Guardrails mitzugeben. Und jetzt muss man noch eine Sache wissen. Agenten sind natürlich letztlich Technologie. Und das Thema Cybersecurity, Angreifbarkeit von IT-Infrastrukturen, das wird natürlich mit Agenten jetzt nochmal um eine ganze Komplexität größer. Dass man, also weil natürlich auch Menschen, die versuchen, Systeme zu missbrauchen, man denke nur an die Forscher, die irgendwie in weißer Schrift auf weißem Boden irgendwo in ihre Veröffentlichungen unten reingeschrieben haben. Und hier ist die Anweisung an den Agenten, dieses Papier immer durchzuwinken. Und dann haben die das getan oder im Rekrutierungsprozess. Unternehmen setzen ja vielleicht auch Agenten ein, indem sie eben Bewerbungsunterlagen anschauen. Und ganz clevere Bewerber haben halt Anweisungen für die Agenten versteckt in den Dokumenten. Das haben wir natürlich relativ schnell gemerkt. Mhm. Und schlau gebaute Systeme. Und da stecken wir auch viel Zeit rein in die Forschung, in diese Frage. Schlau gebaute Systeme müssen natürlich diese neuen Angriffsvektoren gegen IT-Systeme vollums berücksichtigen. Und man muss dann passend sie dagegen entwickeln, dass das nicht passieren kann.
Also das ist so spannend in dem Sinne auch. Mein Gehirn explodiert da mal ein bisschen, wenn ich drüber nachdenke, dass dieses typische eine Antwort wurde gefunden und eine Lösung und dann kommt schon das nächste Problem oder die nächste Herausforderung wieder und dann muss wieder eine neue und dann muss das auf. Es ist wirklich momentan eigentlich ein never-ending Process, der aber wahrscheinlich dann eben auch für dich oder für andere Leute, die in ähnlichen Berufen sind wie du, einfach unglaublich spannend ist. Und man denkt sich so, wow, ich habe jedes Mal eine neue Herausforderung. Eins wird mir auf jeden Fall nicht und das ist langweilig.
Ja, das ist völlig korrekt, weil so wie das für die Behörden gilt und für andere Industrien, so gilt das natürlich auch für uns. Ich meine, wir haben fast 15.000 Mitarbeiter in Deutschland und da sind Tausende von Softwareingenieuren, Softwarearchitekten, Tester und so dabei und die müssen eigentlich vom Prinzip alle eine neue Art zu arbeiten lernen. Mhm. Auch unternehmerisch für ein Unternehmen wie uns eine sehr, sehr große Trainings-, Fortbildungs-, aber auch Mentalitätswechsel. Herausforderung, aber alle Menschen, die einmal angefangen haben damit und die sich einmal geöffnet haben, die sind oft nachher wirklich, und das können wir sogar empirisch an Zahlen belegen, die sind glücklicher als vorher. Also weil das Arbeiten, das Entlasten oder das Wegnehmen von Routinetätigkeiten, das macht Menschen einfach glücklicher bei der Arbeit.
Das glaube ich auf jeden Fall. Bevor wir mehr zum Thema Daten gehen, weil ich finde, das ist auch ein unglaublich wichtiges Thema und auch ein Thema, wo wahrscheinlich viele noch auch viel lernen müssen, eigentlich wir alle noch lernen müssen. Ich habe hier die Begriffe Human in the Loop und Human in Front of the Loop. Möchtest du mir erzählen, was diese Begriffe denn gerade im Verwaltungskontext so bedeuten?
Ja, das ist eigentlich relativ einfach. Also die Begriffe werden nicht nur in der Verwaltung benutzt, sondern ganz generell, gerade in der Frage von der Erstellung von Agenten und von AI. Human in the Loop heißt, ein Agent macht Arbeitsschritte und die Arbeit kommt dann in dem Prozess beim Menschen vorbei. Also er ist im Loop. Und Human in Front of the Loop heißt, der Agent arbeitet eigentlich total selbstständig und er wird nur beobachtet von Menschen, während er arbeitet. Und der Mensch kann eingreifen, wenn er Anomalien entdeckt. Mhm. Der Hintergrund dieser Entscheidung ist der folgende, weil eine Zeit lang hieß es, man darf Agenten niemals selbstständig irgendwas tun lassen. Da müssen immer Menschen mit interagieren. So. Man hat aber inzwischen herausgefunden, dass es natürlich so repetitive Tätigkeiten gibt. Ne? Also wenn man jetzt irgendwie ein Dokument einscannt und irgendwie 15 Felder in dem Formular hat und man muss diese 15 Felder immer an der gleichen Stelle in die Datenbank eintragen, dass es völlig absurd ist, jedes Mal die 15 Felder einzutragen und dann den Menschen zu fragen, ist das okay, dass der die 15 da eingetragen hat? Man beobachtet das eine Zeit lang und dann stellt man fest, ja, der macht das einfach zuverlässig. Und wenn er das nicht kann, meldet er sich. Und dann hat man so Datenextraktionsprozesse zum Beispiel. Und da setzt man ein gescheites Monitoring drauf und das beobachten dann Menschen. Also ein fachliches Monitoring, jetzt nicht, ob Systeme verfügbar sind, um eben Anomalien in den Daten zu erkennen und die dann ein Mensch bewertet, um gegebenenfalls einzugreifen, wenn er feststellt, oh, da ist aber jetzt, da läuft irgendwas nicht richtig, um dann den Prozess anzuhalten oder was auch immer. So, also das ist so ein Beispiel für Human in Front of the Loop. So, und die Frage, welchen Ansatz man wählt, für welches Problem und für welche Fragestellung in einer Behörde oder in einem Unternehmen, das ist genau die Frage, die beim Design solcher, wir sagen dazu Human AI Chemistry, also die müssen halt harmonisch miteinander arbeiten. Und die Frage, wie man das macht für den konkreten Fall, ist hochgradig einzelfallabhängig, erfordert auch eine Menge Software-Ingenieurskunst und Verständnis vom Problem. Also da ist sozusagen die Arbeit der Zukunft für Software-Ingenieure, Architekten und auch Menschen, die Business-Domänen verstehen, also Gesundheitsexperten oder Verwaltungsexperten, dieses Zusammenspiel vorher so zu designen und sich zu überlegen mit der menschlichen Intelligenz, wo und wie will man das ausgestalten? Wie bleibt es dann erklärbar? Was ist für die Bevölkerung akzeptierbar? Was ist gesetzlich einwandfrei? Und diese ganzen Rahmenbedingungen, das müssen vorher Menschen tun und dann entsteht ein gemischtes System, das früher halt ein rein manuelles war in der Zeit von Akten und heute ein digitalisiertes oder teildigitalisiertes System ist. Das wird jetzt einfach nur erweitert durch künstliche Arbeitskraft.
Ja. Daten, ein Thema.
Jo.
Das bei KI und AI, was das Gleiche ist. Oder generell bei Tech-Themen, IT-Themen, einfach unglaublich wichtig ist. Wie kann man dafür sorgen, dass die Daten auch wirklich nutzbar sind? Beziehungsweise, welche Daten sind überhaupt schon nutzbar? Gerade in so Sachen wie Behörden, die Daten haben von vor vielen, vielen Jahren, die wahrscheinlich in der Qualität massivst unterschiedlich sind. Wie schafft man es, da vielleicht irgendwie eine Einheit zu finden oder die trotzdem sinnvoll zu verarbeiten, ohne dass es so ein dramatischer Mehraufwand ist? Also dieses ganze Thema Daten ist ja wirklich sehr schwierig wahrscheinlich auch und was einen da auch ein bisschen zurückhält gegebenenfalls.
Ja, das Thema Daten und Datenverfügbarkeit ist tatsächlich eine große Voraussetzung, um erfolgreich Agenten zum Einsatz zu bringen. Und das ist auch genau der Grund, warum es vielleicht in der öffentlichen Hand mal ein bisschen langsamer gibt. Also Capgemini hat so ein Capgemini Research Institute, wo wir tatsächlich auch Befragungen machen. Und wir haben zum Beispiel jetzt gerade jüngst so einen Report gemacht zu Data Foundations for Governments. Kann man downloaden, wenn man sich dafür interessiert. Da haben wir halt jetzt empirisch mit Befragungen weltweit herausgefunden, dass irgendwie nur 21% der Regierungen momentan eigentlich ausreichende Daten haben, um KI tatsächlich wirksam zur Anwendung zu bringen. Das heißt, jedes KI-Projekt ist zunächst fast immer auch ein Projekt, was sich mit der Frage von Data Governance, Data Readiness, Data Cleansing und so weiter beschäftigt. Das ist jetzt auch nicht weiter verwunderlich, wenn wir überlegen, dass wir ja als Bürger heute uns zu Recht darüber beschweren, dass wir ständig unsere Daten neu eingeben müssen. Mhm. Das liegt daran, weil ein großes Modernisierungsvorhaben, das schon viele Jahre auf dem Weg ist und auch auf einem guten Weg ist, nämlich die Registermodernisierung, so heißt es im Jargon der öffentlichen Hand in Deutschland, ist halt noch nicht abgeschlossen. Und sobald die Registermodernisierung mit ihren Grundprinzipien deutschlandweit und auch europaweit, weil da gibt es Europagesetze dazu, dass man sozusagen, auch wenn man in Frankreich Daten eingibt, müssten sie in Deutschland verfügbar sein, wenn man über die Grenze umgezogen ist. Mhm. Also auch das ist alles im Scope dieser Überlegungen. Und das ist komplex, wenn man sich die Anzahl der Länder anguckt und in Deutschland mit den Bundesländern und den Kommunen, und jeder hat irgendwo Daten, dann ist das eine Herkulesaufgabe. Und der hat sich der Staat aber schon seit vielen Jahren gestellt. Es wird auch langsam besser. Aber mit der tatsächlichen breitflächigen Nutzung der in der Registermodernisierung, also Register ist übrigens ein Behördensprech für Datenbank, also mit dieser Modernisierung wird sozusagen die Verfügbarkeit der Daten über diese Infrastruktur, die da gebaut wird, also Deutschland baut gerade so Datenautobahnen, so nennt das immer der CIO des Bundes, um sozusagen das bildlich machen zu können. Wenn wir Verkehr wollen, brauchen wir Autobahnen. Wenn Daten fließen können, dann brauchen wir so Datenautobahnen. Und die sind gerade in der Mache. Da wird sehr viel dran gearbeitet, da wird auch sehr viel Geld investiert. Und wenn die da sind, dann wird zumindest in Deutschland diese Zahl dann auch auf einmal drastisch steigen. Aber es ist heute noch nicht der Fall. Und selbst wenn die Autobahnen da sind, ist es auch immer noch in jeder einzelnen Behörde sozusagen eine Frage der technischen Infrastruktur, um die Daten sozusagen ja in so einem Data Pool, aber geordnet und rechtlich sauber und so weiter verfügbar zu haben. Also die Datenschützer in Deutschland, denen kommt da natürlich eine ganz wichtige Aufgabe zu, Datenschutz nicht als Hindernis zu betrachten, sondern sich kooperativ und vorwärtsgewandt in diesen Prozess einzubringen und zu helfen, dass man konstruktiv an dem Thema arbeitet und nicht Datenschutz empfunden wird als Blockierer. Denn es geht fast alles, wenn man es denn möchte. Es ist nicht einfach und man muss den Datenschutz sehr, sehr ernst nehmen. Es ist technologisch hochanspruchsvoll, aber es geht.
Das Ding ist, es kommen ja aber auch immer täglich, minütlich neue Daten irgendwie hinzu. Und da wäre es natürlich sinnvoll, wenn man diese Daten gleich mit einer gewissen Datenkompetenz bearbeitet. Das Ding ist nur, wie stellt man diese Datenkompetenz überhaupt erstmal her, gerade in vielleicht eingefahrenen Behörden oder eben auch bei den BürgerInnen? Wie kommt man überhaupt da an die Leute ran, um denen entsprechend auch klarzumachen, so gehst du mit Daten sinnvoll um und so machst du es letztendlich uns allen leichter?
Ja, also das ist jetzt eine sehr gesamtgesellschaftliche Frage. Also für uns sind Daten und Datenschutz in Deutschland, also ich kann das im internationalen Vergleich, also durchaus mit meinen internationalen Kollegen da austauschen, schon durchaus einordnen. Wir gehören da wahrscheinlich mit zu den vorsichtigsten Nationen, lass es mal so formulieren, den vorsichtigsten Nationen weltweit. Ich per se würde nicht sagen, dass das unbedingt schlecht ist. Also ich möchte auch nicht, dass meine Daten irgendwo sind. Ne? Also es gibt ja diese tollen Videos, ne, wo irgendwie jetzt also Eltern davor gewarnt werden, die Bilder ihrer Kinder irgendwie ins Internet zu stellen, weil 20 Jahre später damit Unfug getrieben werden könnte. Das ist so ein klassisches Beispiel. Ja, das geht alles über Awareness. Das ist auch ein Ausbildungsthema. Also das Thema Daten und alles, was damit verbunden ist und auch die Umstellung unserer Wirtschaft, also nicht nur unserer Behörden, sondern auch unserer Wirtschaft auf eine data-driven economy. Denn Daten, wie hieß das mal vor 5 bis 10 Jahren, Data is the new oil. Also Daten, die großen IT-Konzerne und die großen Konzerne in den USA, deren Geschäftsmodelle basieren nur auf den Daten. Und wir geben die denen immer so schön freiwillig. Ja, was man alles so auf Facebook hochlädt und so, die bezahlen uns da nicht für. Die geben uns dafür das Produkt umsonst, um es zu benutzen. Da muss man nichts bezahlen für Facebook und andere oder für TikTok. Aber da alles, was man hochlädt, das ist sozusagen, das fuelt deren Geschäftsprozesse, die verdienen daran ihr Geld. So, und wenn man jetzt von Social Media absieht und in die normale Industrie guckt, dann hat die Industrie auch in Deutschland schon noch einen Weg vor sich hin zu so einer Data-Driven Economy. Und das funktioniert nur über sehr frühe Ausbildung, Awareness, Trainings, Sensibilisierung. Wie hängt das alles zusammen? Es wird auch die Art, wie beispielsweise Wirtschaftswissenschaftsstudiengänge in Deutschland funktionieren müssen, drastisch ändern müssen. Also das ist gar nicht so sehr eine IT-Frage. Das ist eigentlich eher eine Frage von Businessmodellen. Ja, und wir haben da angefangen, wie gesagt, nicht nur für unsere 15.000 Mitarbeiter in Deutschland, sondern sind wir bald 350.000, bald 400.000 durch so eine gerade neue Akquisition, werden wir bald 400.000 Mitarbeiter sein. Und wir investieren around the globe unheimlich viel in diese Data Literacy, wie man das auf Englisch sagt. Also dass man, so wie man lesen und schreiben lernt, dass man auch mit Daten klarkommt und weiß, wie man damit umgehen muss und weiß, was man damit tun kann.
Und auch weiß, was das vielleicht für Gefahren auch gibt. Also
ja, absolut, absolut. Also das ist sozusagen der zweite Teil. Und jetzt tun wir mal für uns zu sprechen. Wir sind ja ein kerneuropäisches Unternehmen, ich sagte in Frankreich ganz groß. Und das Thema europäische Werte und europäische Gesetze, das ist Teil unserer DNA. Und deswegen ist das auch immer Teil der Story. Ja, das muss ethisch sein. Man kann mit AI auch mit Sicherheit schlimme Dinge tun, die wir alle nicht wollen. Und da müssen wir uns als Gesellschaften dagegen stemmen. Und wir als eins der, also wenn nicht das größte Unternehmen dieser Art in Europa, was auch dadurch einen großen Einfluss darauf hat, auf die Frage, wie Lösungen gebaut werden, wir sind da 100% zu committed, dass das zumindest von uns nicht produziert wird.
Das ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut und sehr wichtig. Du guckst bestimmt ganz gerne in die Zukunft, weil ich mir vorstellen kann, dass so in deiner allgemeinen Arbeitszeit in deinem Leben schon einfach so viel Verschiedenes passiert ist und so viele verschiedene dramatische Änderungen auch, dass du dir bestimmt häufiger mal die Frage stellst, wie sieht das jetzt eigentlich in 5 bis 10 Jahren aus? Du kannst da ja gerne mal ein bisschen in eine Glaskugel gucken und mal überlegen, wie sieht es aus, wie sieht das vielleicht auch in der Umsetzung aus, wie viel ist bis dahin vielleicht schon umgesetzt und so weiter.
Also die Frage ist mir ja schon öfter in meinem Leben gestellt worden, immer mal wieder. Und ich habe mich immer mal wieder eigentlich auch tatsächlich gewagt, eine Prognose zu geben. Mhm. Was rund um das Thema Agentic AI und AI passiert, da ist das extrem schwer. Mhm. Weil, wenn ich mich zurückerinnere, wir haben das jetzt 2,5 Jahre. Das ist 2,5 Jahre, das ist nichts. Ja gar nichts vor historischem Maßstab. Und alle 3 Monate ist auf einmal was möglich, was wir vor 3 Monaten noch für unmöglich gehalten hätten. So, deswegen 5 Jahre vorauszuschauen, bezogen auf die Frage, was wird möglich sein und wie wird die Rate der Anerkennung sein, ganz, ganz schwer. Mhm. Wo ich ziemlich sicher bin, ist, es wird nicht mehr so sein wie heute. Es wird sehr, sehr viel breiter eingesetzt sein. Wahrscheinlich in der Industrie schneller als in den Behörden. Vor dem Hintergrund, den ich gerade erklärt habe, das Vertrauen der Bürger darf nicht verloren gehen, die Nachvollziehbarkeit und so. Also man muss eine ganze Menge mehr tun, als man vielleicht in einem reinen Industrieunternehmen tun muss. Die haben natürlich auch den Rechtsrahmen und befolgen den alle. Also die halten sich auch an die Gesetze. Aber die Anforderungen an eine Verwaltung und auch an die Genauigkeit der Arbeit, und das muss ja alles justiziabel sein und Gerichten standhalten und so weiter, die sind schon höher. Das heißt, man wird dort mehr Zeit reinstecken müssen. Aber wir werden auf jeden Fall effizienter sein in der Verwaltung. Ich bin auch sehr, sehr sicher, in 5 Jahren werden wir deutlich bürgernäher sein. Mhm. Wirklich deutlich. Und das Thema Daten hatten wir gerade eben schon. Wir sagen immer data-driven, auf Deutsch datengetrieben. Das wird schon überall Einzug halten. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man in 5 Jahren die Daten, die man dem Staat gegeben hat, einmal, dass man die dann noch woanders wird einklimpern müssen. Die werden dann einfach da sein und vielleicht kommen wir irgendwann dahin. Es gab mal dieses Steuererklärung auf dem Bierdeckel, dass der Staat tatsächlich aus den Daten, die er schon hat, einem die Steuererklärung vorschlägt und sagt, guck mal, wenn ich alles nehme, was ich über dich weiß und was du mir schon an Daten gegeben hast, rechtmäßigerweise, also ich habe mir nichts geholt, was ich nicht haben darf, aber alles, was du mir rechtmäßigerweise gegeben hast oder geben musstest, das ist ja bei Steuer einfach so eine Sache, alles das, was ich weiß, habe ich hier schon eingetragen. Gibt es da noch was, was ich noch nicht weiß? Dann ergänze es bitte und ansonsten drück hier auf Abschicken. Ich glaube, da sind wir nicht mehr so weit von weg. Also die Geschwindigkeit, die wird deutlich zunehmen, mit der Dinge möglich werden.
Also auf jeden Fall. Alleine was das Steuererklärung-Thema angeht. Ich meine, ich benutze wie wahrscheinlich die meisten inzwischen ein Programm, das so ziemlich alle Informationen schon hat und mir das einfach jedes Jahr, hier willst du da nochmal was ändern, ist da nochmal was. Aber ich kenne auch noch genug Leute, die anfangen erstmal ihre ganzen Sachen überall rauszukramen und erstmal komplett alle Papiere zu sortieren und da irgendwie sich einen Überblick zu schaffen. Das heißt, alleine das hat sich ja auch schon in den letzten paar Jahren gefühlt dramatisch verändert, wie viel leichter auch so eine Steuererklärung zum Beispiel ist. Und das kann man ja dann wahrscheinlich auf sämtliche behördliche Prozesse so auch übertragen und merken, okay, eigentlich wird dann wahrscheinlich alles sehr viel schneller und einfacher gehen. Und man muss nicht immer durch diese behördlichen Loopholes, die halt eben gerade in Deutschland einerseits meiner Meinung nach auch extrem positiv sind, weil man merkt, okay, da ist wirklich sehr viel Mühe dahinter, Daten zu schützen und das ordentlich zu machen und ihr habt nicht alles schon, aber gleichzeitig natürlich auch sehr anstrengend sind. Und dass man dann versucht, diese beiden Dinge zu kombinieren und zu sagen, es ist immer noch datenschutzmäßig sehr, sehr gut, aber es ist einfach einfacher für alle Beteiligten.
Ja, ich finde das sehr gut, dass du sozusagen auch die zweite Seite von gründlich, also Gründlichkeit ist ja, kann positiv sein, dauert dann ja vielleicht länger. Wir alle wünschen uns eine Verwaltung, die einfach verlässlich arbeitet. Das funktioniert auch ganz gut. Glücklicherweise kann man das Arbeiten der Verwaltung in Deutschland nicht durch Einwerfen von Geldscheinen beschleunigen oder auch nicht. Andere Länder haben da ganz andere Probleme, die wir nicht haben. Das ist ein großes Gut, was wir oft in einer demokratischen Gesellschaft vielleicht auch nicht mehr genug wertzuschätzen wissen, dass eine funktionierende Verwaltung, und no doubt, sie funktioniert nicht schnell genug momentan, also das nicht, aber sie funktioniert und sie erzeugt, und da bin ich zutiefst von überzeugt, sonst würde ich auch nicht so gerne für die öffentliche Verwaltung arbeiten, sie erzeugt zutiefst zuverlässige gerechte und gesetzeskonforme Ergebnisse. Also die ganzen Menschen, die in der Verwaltung arbeiten, die wünschen sich ja auch geradezu, dass ihre Arbeitsumgebung gegebenenfalls dann durch Technologie vereinfacht wird. Ja. Es sind ja auch Menschen wie du und ich, die dort arbeiten und die manchmal ebenso unter den Rahmenbedingungen leiden. Es sind nicht die Menschen, sondern es sind die Prozesse und die Gesetze und die Regeln, die den Raum aufspannen, in dem sich die Menschen in der Verwaltung bewegen.
Ich stelle mir das auch frustrierend vor, in der Verwaltung zu arbeiten und es kommt ein Kunde, der mir sagt, ja, also ich warte jetzt schon so lange darauf und ich kann nur antworten, ich weiß, ich kann auch nichts tun, es tut mir leid, alles, was ich tun kann, ist schon getan. Das stelle ich mir auch extrem frustrierend vor, deswegen bin ich da auch sehr empathisch gegenüber und sehe dann aber eben auch, wie viel das am Ende vielleicht helfen kann, wenn wir dann eben die Agents haben zum Beispiel, die dann dafür sorgen, dass die Person eben nicht ständig mit wütenden Bürgern konfrontiert wird, sondern vielleicht eher mit Leuten, die Danke sagen und sich freuen, dass das so funktioniert hat wie geplant.
Ja, und es gibt immer mehr, also wenn man so in LinkedIn so die Kommentare mitliest, es gibt immer mehr Menschen, die tatsächlich über total positiv überraschte Momente mit Verwaltung schreiben. Und immer wenn ich das lese, ich kenne die Menschen ja nicht, die werden nur irgendwie in meinen Stream reingespielt. Und dann denke ich mir, aha, da hat wieder was funktioniert. Schön.
Ja. Bei uns in Frankfurt zum Beispiel geben die einem den Pass dann auch in so ein Abholkabinett, in so einen typischen wie bei Amazon oder Packstation, so ein Thema, kriegt man einen Code, muss irgendwie noch das Geburtsdatum mit eingeben und kann sich seine Dokumente da einfach abholen, ohne sich wieder eine Nummer ziehen zu müssen und wieder in irgendeiner Schlange zu sein und zu warten, bis man endlich sein Dokument bekommt, das eigentlich schon fertig ist, wo man gar nicht viel beredet, außer dass man es in die Hand gedrückt bekommt. Und das waren auch schon Momente, wo ich gedacht habe, ach, hier passiert auf jeden Fall was. Also hier wird gearbeitet, dass das sich irgendwie verbessert für alle Beteiligten auch.
Ja, irgendwann werden wir auch den Führerschein in unserer Wallet haben.
Oh ja.
Also das wird kommen. Also auch daran arbeitet der Staat ja an der EUDI-Wallet, also eine Wallet, eine staatliche Wallet, in der man dann die Dokumente digital haben kann. Jetzt wird das bei einem Reisepass auch perspektivisch so sein, dass man den mitführen muss. Mhm. Aber ein Personalausweis war nur auf dem Handy. Ja. Also das ist alles denkbar, wenn der Gesetzgeber irgendwann sagt, ich möchte das, ne, weil Verwaltung vollzieht ja nur das, was in den Gesetzen steht. Gewaltenteilung in Deutschland schon ein hohes Gut. Das wird auch kommen, ja. Da bin ich sicher.
Jetzt kommen wir nochmal zu dir persönlich, auch wenn ich sehr gerne noch lange darüber reden würde. Und es sind diese ganzen behördlichen Themen, sind halt einfach auch welche, die mich irgendwo auch umtreiben, die wahrscheinlich irgendwie uns alle umtreiben, weil es uns alle betrifft. Und es ist einfach unglaublich spannend, wie die Welt sich da entwickeln wird. Wie sieht's bei dir persönlich aus mit Podcasts? Ich habe schon am Anfang gehört, das ist der erste Podcast, den du machst und auch der erste Podcast, den du theoretisch gehört hast. Das heißt, du kannst auch sehr gerne Film, Musik, Buchempfehlungen, irgendwas, was du sonst so hast, was du gerne empfehlen möchtest, was du momentan gerne magst.
Ja, ich persönlich bin ja tatsächlich nicht der Podcast-Typ. Aber es hat extrem viel Spaß gemacht. Vielleicht werde ich jetzt einer.
Freut mich sehr.
Ja, ich lese tatsächlich mehr und verfolge sehr, sehr gerne tagesaktuelles politisches Zeitgeschehen. Also das ist das, was mich bewegt. Ist für meinen Beruf auch so ein bisschen gebraucht, ne? Also im Zusammenspiel mit der Verwaltung. Aber das kommt zusammen. Ich bin auch geschichtlich total interessiert. Also das, was jetzt gerade sozusagen in der Welt passiert, rund um die demokratischen Systeme und die Analogien zur Geschichte, das bewegt mich schon sehr. Ich habe jetzt keine konkrete Leseempfehlung, aber das bin ich sozusagen.
Es war mir eine große Ehre, dich hier gehabt zu haben. Bevor wir gehen, bevor wir es beenden hier, leider, hast du noch irgendetwas, was du unseren HörerInnen mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, ich würde sagen, als Appell könnte man sagen, beschäftigt euch einfach mit dem Thema AI und Agentic AI. Da führt kein Weg dran vorbei und man braucht keine Angst zu haben. Die Menschen, die den ersten Taschenrechner gesehen haben und die gesagt haben, naja, was ist denn das? Ich rechne weiter auf Papier. Die hat man dann vielleicht als Mathematiker irgendwann nicht mehr gebraucht. Deswegen geht dem fröhlich offen und mit offenen Armen sozusagen entgegen und fangt an zu experimentieren. Dann schwindet die Angst und dann steigt die Begeisterung.
Vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Sämtliche Links, glaube ich, zu dir und auch zu Capgemini findet man bestimmt bei uns in der Beschreibung. Ansonsten war es schön, dass ihr uns zugehört habt. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ihr könnt uns sehr gerne eine Bewertung da lassen oder uns eine E-Mail schicken mit Anregungen, Wünschen, Kommentaren, Komplimenten, was euch so einfällt. Danke fürs Zuhören. Danke, dass du hier warst. Und wir hören uns das nächste Mal. Bis dann. Tschüss.
ITCS, Pizza Time Podcast.